Radio Dreieckland, das Mittagsmagazin, Punkt 12. Jetzt begrüße ich hier im Studio von Radio Dreieckland ja den Wasserexperten der unserer Region, würde ich jetzt mal so sagen, Nick Geiler vom AK Wasser des BBU, der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, hat in einer Presseerklärung eine dringliche Aufforderung gemacht, dass man jetzt endlich doch dran gehen sollte, künstliche Kaltwasserkolken zu schaffen, um die Trockenperioden, die extremen Trockenperioden, die mit der Klimakrise oder ja Katastrophe eigentlich jetzt unsere Bäche, wie wir ja auch in unserem Stadtgebiet beobachten können, teilweise, dass diese Kaltwasserkolken das Überleben von Kleinkrabbeltieren und Fröschen garantieren sollen. Nick, erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio. Wie muss Mensch sich sowas vorstellen?
Also jede von uns kann ja sehen, die Dreisam ist auf großen Fließstrecken komplett ausgetrocknet, der Neumagen, die Mühlin, der Hölderlebach, überall fließt kein Wasser mehr. Das war aber auch früher schon so. Auch früher gab es Dürrephasen, Trockenphasen, wo die Flüsse ausgetrocknet sind. Wobei die Dürrephasen nicht so häufig waren wie im Moment. Und jedes Mal war es verwunderlich, dass in sehr kurzer Zeit sich dieser anscheinend tote Lebensraum wieder sehr schnell regeneriert hat. Und woher kommt es? Weil 90% der Kleinkrabbeltiere, der Fischnährtiere, die leben gar nicht auf der Gewässersohle, sondern die leben im sogenannten Sand-Kies-Lückensystem unterhalb der Gewässersohle. Und in diesem Sandlückensystem fließt normalerweise auch Wasser, wenn das Bachbett drüber schon staubtrocken ist, aussieht wie eine Kieswüste.
Was wir jetzt an der Dreisam ja schon besichtigen können.
Und aus diesem Sand-Kies-Lückensystem regeneriert sich so ein Fluss nach einer Trockenzeit, sobald da wieder Wasser führt. Die Kleinkrabbeltiere kommen dann wieder nach oben und besiedeln da die Steine, Baumstämme und alles, was im Fluss vorhanden ist. Und diese Rückzugsbasis in diesem Sand-Kies-Lückensystem kommt jetzt aber durch die Klimakatastrophe auch zunehmend in Gefahr, weil die Hitze von oben paust sich bis in das Wasser im Sand-Lückensystem durch.
Also diese 8-12 Wochen, die wir jetzt hatten, ist zum Beispiel etwas, was total tödlich in dem Sinne gewesen ist für dieses System.
Ja, weil das Wasser immer wärmer wird. Und wenn Wasser immer wärmer wird, kann es immer weniger Sauerstoff lösen. Wenn es weniger Sauerstoff gelöst hat, wird es für die Kleinkrabbeltiere kritisch. Weil wenn es wärmer wird, nimmt zugleich deren Stoffwechselaktivität zu. Das heißt, die brauchen eigentlich mehr Sauerstoff, bekommen aber weniger Sauerstoff aus dem immer wärmer werdenden Wasser. Und dadurch kommen die Organismen in die Schere und im Endeffekt krepieren sie einfach, weil ihnen die Puste ausgeht. Und bei Fischen ist es ähnlich. Im natürlich dahinfließenden Gewässer war es so, wenn da ein Baumstamm lag im Wasser, hat sich hinter dem Baumstamm ein Strudel gebildet. Und der Strudel hat dann teilweise metertiefe Kolke ausgespült. Und in diese Kolke konnten sich die Fische zurückziehen, weil in diese Kolke normalerweise auch kühles Grundwasser zugeströmt ist. Während in den Pfützen oberhalb 30 Grad und mehr gemessen werden, war in diesen Kolken die Wassertemperatur vielleicht nur 15 oder, wenn es hochkommt, 20 Grad. Und in der begradigten Dreisam gibt es aber keine solche Kolke mehr. Und deshalb ist unser Vorschlag, nicht nur für die Dreisam, sondern praktisch für alle Fließgewässer in Deutschland, dass man guckt, wo sind kalte Grundwasserzutritte zu erwarten. Gibt es vielleicht noch historische Aufzeichnungen? Oder man kann es auch im Winter sehen, dort, wo sich kein Eis bildet, ist ein Grundwasserzutritt. Weil das Grundwasser das ganze
Wenn
Jahr
wir ein
über...
Eis haben im Winter, was wir ja auch selten gehabt haben jetzt in den letzten Jahren.
Und dass man dann gezielt dort mit dem Bagger hinfährt und wieder so eine Kolke aushebt. Problem ist, beim nächsten Hochwasser kommt viel Kies und schwemmt diesen Kolk wieder zu. Das heißt, es ist eine Daueraufgabe. Aber wenn man die Fischwelt einigermaßen noch retten will, dann muss man das tun. Und es gibt schon Praxisbeispiele. Es gibt eine Fischart im Hochrhein, die heißt Esche, nicht zu verwechseln mit dem Baum. Und diese Esche, die ist verwandt mit dem Lachs und ist extrem warmwasserempfindlich. Deshalb haben die Eidgenossen an Kaltwasserzutritten mit Baggern große Löcher gegraben, wo sich dann die Esche reinretten kann. Und jetzt macht man auch die ersten Praxisversuche an der Dreisam, im Westen von Dreisam und auch an der Ganderbrauerei, in der man auch solche Kaltwassergebiete, Kaltwasserkolke aushebt, um mal zu gucken, ob die Rechnung aufgeht.
Ach ja. Also das heißt, das wäre ein Ansatz, um zumindest in den Fließgewässern, wir reden ja, sonst ist ja die Landschaft auch noch weiter total ausgetrocknet und wird ja auch der Bedarf an Besprengung der Felder etc. wird ja dann auch, wächst ja jetzt, haben wir auch Daten dafür. Aber das wäre eine Möglichkeit, wie in der Gewässerbewirtschaftung neben so überflüssigen oder überfälligen Renaturierungsmaßnahmen, so eine Kolkenbildung hergestellt werden kann, um Trockenzeiten zu überspringen.
Ja, es ist eine Notmaßnahme, aber die ist uns bedingt erforderlich, um noch zu retten, was zu retten ist, im Rahmen von dieser Klimakatastrophe, die immer mehr auch die Gewässerökologie ruiniert.
Jetzt spricht der BUND, also spricht davon, es wäre sowieso nötig, Schwammlandschaften zu schaffen. Was könnte man sich denn darunter vorstellen?
Oder was? Ja, also bisher hat ein Rohrdenken vorgeherrscht, seit Hunderten von Jahren das Wasser möglichst schnell über Drainagerohre und über Gräben aus der Landschaft wegzuleiten, um damit landwirtschaftliche Nutzflächen zu gewinnen. Und in Wäldern hat man Wege eingelegt, die teilweise auch wie Wasserabfuhrbahnen fungieren und das Wasser auf den schnellsten Weg zu Tal bringen. Und jetzt muss man umdenken. Statt das Wasser möglichst schnell abzuleiten, muss man die Landschaft so herrichten, dass sie möglichst viel Wasser speichert für Niedrigwasserzeiten, für Trockenphasen. Und man spricht da von Schwammlandschaften in Analogie zur Schwammstadt. Auch in der Stadt versucht man, den Wasserhaushalt wieder so hinzubringen, wie es vorher war. Gibt seit Anfang von diesem Jahr auch eine neue technische Regel, die es genau vorschreibt, dass die Versickerung und die Verdunstung wieder gefördert werden müssen, sodass sich eine Stadt verhält wie eigentlich eine ursprüngliche Landschaft. Mhm. Und in der Landschaft kann man das zum Beispiel erreichen, indem man auf landwirtschaftlichen Nutzflächen mehr Kompost ausbringt, mehr die Humusbildung fördert, Moore regeneriert, Gewässer wieder renaturiert, sodass das Wasser möglichst lang in der Landschaft zurückgehalten wird und nicht auf den schnellsten Weg hier bei uns in der Nordsee landet.
Nun werden natürlich, ich komme aus dem Norden und bin ab und zu nochmal im Norden, da hat man viele Überschwemmungsgebiete dann, wenn es zu Hochwasser gekommen ist. Und da wird man sich dann irgendwann fragen, ja, aber wir sind doch gleichzeitig, ihr hattet ja auch so eine Konferenz gemacht, durch die Frage der Wasserextreme auch Hochwasser gefährdet. Ist das nicht dann ein gegenläufiger Pol? Fragezeichen?
Nee, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass die Wasseraufnahmefähigkeit der Landschaft gestärkt wird, wird der Hochwasserabfluss reduziert und abgebremst. Ein Quadratmeter gesunder Waldboden kann bis zu 200 Liter Wasser aufnehmen. Während in monotonen Fichtenkulturen, wo der Boden auch noch verdichtet worden ist durch Entholzungsmaschinen, ist die Wasseraufnahmefähigkeit stark reduziert. Und da müssen im Wald und auch auf dem Acker alles tun, um eben die Wasseraufnahmefähigkeit wieder zu stärken. Einmal als Speicher für Niedrigwasserzeiten und zum anderen, um die Hochwassergefahr zu reduzieren.
Zu reduzieren sogar. Also das heißt, Polster, der Schwamm wird in der gesamten Landschaft dann also praktisch das Wasser aufnehmen, was da...
Genau, man spricht da von naturbasiertem Hochwasserschutz und die Bundesregierung stellt für den Zweck jetzt auch die nächsten paar Jahre 4 Milliarden Euro zur Verfügung für Moorregenerierung, für Renaturierung und Ähnliches. Das Problem ist nur, dass zum Beispiel auf Moorflächen inzwischen Landwirte sitzen und die muss man überzeugen von der Vollvernässung. Und das ist eine Kommunikationsaufgabe, die bisher kaum jemand hingekriegt hat.
Kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die renaturierten Bereiche, die oberhalb des Anfangs ja schon sind teilweise, auch gerne von uns, also als Badefläche genutzt werden und so, auch die Möglichkeit der Kalkwasserkolke durchaus behindern werden.
Ja, weil solche naturnahen Regionen, Gebiete von Flüssen in urbanen Zentren, da gibt es einen enormen Naherholungsdruck mit allem, was damit verbunden ist. Vandalismus, Müllhinterlassenschaften, Absägen von Bäumen, um Grillfeuer zu machen. Sodass man sich klug überlegen muss, wie man das am besten anstellt. Das trifft jetzt auch das Gebiet an der Gaskugel zu, bei Freiburg-Lehn, Betzenhausen. Weil auch dort soll die Dreisam regeneriert werden, revitalisiert werden als Naherholungsgebiet für diesen geplanten Stadtteil Dietenbach. Und da wird dann natürlich auch ein enormer Naherholungsdruck herrschen, sodass ich ein bisschen skeptisch bin, was da am Schluss noch übrig bleibt.
Last not least haben wir im Vorgespräch noch ein Thema angesprochen. Das war das Thema, dass die spezifische geologische Lage von Freiburg, weshalb in der Dreisam jetzt im Stadtgebiet komischerweise Wasser ist, oberhalb aber und unterhalb aber kein Wasser an der Oberfläche ist. Und das hast du mir jetzt sehr schön erklärt. Könntest du das bitte nochmal wiederholen?
Ja, es ist sehr verwunderlich, dass oberhalb vom Sandfang die Dreisam ausgetrocknet ist, im Westen, westlich von Freiburg, die Dreisam ausgetrocknet ist, aber genau auf der Stadtstrecke noch Wasser fließt. Und das kommt daher, weil sich vom Zartner Becken her das Tal verengt am Schwabentor. Wir haben da die Nase vom Schlossberg. Auf der anderen Seite geht's bei der, sieht man nicht, aber wenn man es genau anguckt, die Viere geht auch nach oben. Wir haben hier also eine Engstelle am Schwabentor und sämtliches Grundwasser, was aus dem Zartner Becken, also von Osten kommt, Richtung von Ebnet, Littenweiler und noch weiter östlich, muss sich an dieser Stelle durchquetschen. Und an dieser Stelle hat man dann auch einen Übertritt vom Grundwasser in die Dreisam. Und das ist die Erklärung, warum auf der Stadtstrecke noch verwunderlicherweise Wasser in der Dreisam vorhanden ist und dort auch Fische teilweise noch überleben können.
Gut, das ist aber dann ein erhebliches Problem für den geplanten Stadttunnel, oder?
Ja, weil der Stadttunnel, der verschwenkt unter der Dreisam genau an dieser Stelle am Schwabentor, wo dieser Engpass ist. Und da sind wir gespannt auf die hydrogeologischen Gutachten, die zeigen sollen, wie sie das Problem anpacken wollen, ohne dass der Grundwasserhaushalt dort unter die Räder kommt, sprichwörtlich unter die Räder kommt.
Ja, da kann man höchstens darauf hoffen, dass Herrn Wissing das Geld ausgeht.
Davon gehen wir mal aus.
Okay. Nick Geiler, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch hier im Studio und ich hoffe, dass du auch noch öfters, auch wenn du dann nicht mehr fungierend aktiv wirst du ja immer noch bleiben, wenn wir dich mal wieder begrüßen können.
Okay.
Also, ich bedanke mich.